Richtungs Platz nehmen. Herr, im Glanz deiner Majestät. Und wir wollen heute zum Thron Gottes hinaufgehen, hinaufsteigen. In der Bibel heißt es in der Offenbarung, komm, steig rauf. Und wir wollen hinaufsteigen und das Lamm heute betrachten, das Lamm Gottes. Wir kennen Jesus als Menschensohn. Der wird wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit, das wissen wir. Und er war schon mitten unter den Menschen damals, des Menschensohn. Er hat nirgendwo gesagt, ich bin Gottes Sohn. Jesus hat nirgendwo behauptet, ich bin Gottes Sohn, des Menschensohn. Er war des Menschensohn. Wir kennen Jesus als dies. Wir haben in der Bibel Jesus als den Herrn. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und wir kennen ihn als König. Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Halleluja, praise dem Herrn. Oder dann, als Sohn Gottes, Paulus rede sehr viel davon. Der Sohn Gottes ist ihm erschienen als eine unzeitige Geburt. Und heute wollen wir das Lamm betrachten. Das Lamm. Ich habe Uschi gebeten, sie sollen mir ein paar Bilder rausholen aus dem Isnheimer Altar. Und wir haben gestern uns angeguckt, habe gesagt, nee, diese Bilder will ich nicht. Da ist das Lamm, sieht aus wie ein Wolf. Und da bin ich also, habe mich entsetzt, als ich diesen Altar mal betrachtet habe und davor stand in Colmar und es gesehen habe, das hat gar nicht so schlimm ausgesehen, verstehst, weil es von weiter war. Aber wenn du das näher ziehst, also so eine spitze Nase, so kenne ich kein Lamm, verstehst du? Aber Gott sei Dank, wir wollen heute das richtige Lamm Gottes betrachten, wie es in der Bibel steht und was ich davon habe. Und mir geht es um was ganz Besonderes heute Morgen. Jesus ist das Lamm Gottes. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch werde ich ein Thema haben. Weniger ist mehr. Verzicht. Weißt du, wenn wir verzichten, wir haben was davon. Wenn wir verzichten auf bestimmte Dinge, dann profilieren wir uns. Also über das Verzichten werde ich sprechen. Das Verzicht macht uns stark, baut uns auf. Dann werde ich die nächsten Themen hier haben, und es wird alles ums Gebet gehen. Im Monat August habe ich als Gebet mir ein großes Thema gehabt, und ich möchte dich einladen, auch die vorhergehenden Themen anzuhören, noch im Internet, die sind da, und die werden eine ganze Weile da sein, wenn sie nicht gehackt werden. Wir haben vor ein paar Jahren also Hacker gehabt, die haben uns alles zerstört, was wir da drauf hatten. Wir mussten alles von vorne anfangen, aber Gott sei Dank, wir haben Brüder und Schwestern, und da war ein Bruder in der Schweiz, der hat alle meine Predigten runtergeladen, und der hat mir dann ein CD oder uns diese ganzen Predigten wiedergegeben, sodass wir die wieder hochladen konnten. Aber leider ist vieles auch verloren gegangen. Deshalb lad runter, speichere irgendwo und hör das immer wieder an. Es ist also ums Gebet. Diesen Monat August geht alles ums Gebet, um Heilung, wie man für Heilung betet, wie man im Willen Gottes betet und so weiter. Und dann diese Predigt von Bruder Hedgecock, hör auf die Stimme Gottes, lass dich von Gott inspirieren. Dann Gebetshindernisse, und am Freitag hatten wir das Thema Gottes gegen die Vermischung. Verstehst du, dass wir alle möglichen Geister anrufen, und die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los dann am Schluss. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir eine ganz klare Geisterunterscheidung haben, und die Bibel sagt, prüfet alles. Und jetzt kommen die Leute aus dem Urlaub zurück. Ich möchte noch etwas hier in den Raum stellen. Die Leute, die im Urlaub waren, ob das Griechenland ist oder Türkei ist da, Ephesus und die ganzen Gegenden da. Weißt du, man war vor diesen Götzenaltäre, die Gott zerstören ließ, verstehst du, und vernichten ließ. Dann stand man da und wir atmen etwas ein, wir nehmen etwas auf. Und dann kriegen Leute, wenn sie nach Hause kommen, dann hier zu Hause Probleme, Streit, schon unterwegs auf dem Nachhauseweg. Dann brauchen sie Urlaub vom Urlaub. Und weißt du, wir sollen uns nicht aufhalten, und die Bibel sagt, wir sollen nicht fragen, wie haben die Völker ihre Götter gedient und ihre Götter angebeten. Es reicht schon, wenn du hier zum Pergamonmuseum gehst, weißt du, und diese Dinge da anguckst, du atmest etwas ein. Dämonen. Und der Geist der Vermischung, das ist ein gutes Thema gewesen. Natürlich, ich konnte nicht alles sagen, was ich sagen wollte, aber die Zeit war zu kurz, aber trotzdem alles. Dann haben wir gestern ein gutes Thema gehabt, und das ist, wo der Herr uns auffordert, bete um alles. Bete um alles. Du kannst für alles beten. Und es wird dir gegeben werden. Die Bibel sagt, fang an, in kleinen Stücken zu beten. Und Gott will alles wieder gut machen in deinem Leben, was der Teufel geklaut hat. Und wenn ich an Hiob denke, er gibt das Doppelte zurück. Stell dir mal vor. Deine Arbeit wurde geklaut, das wurde zerstört, das wurde zerstört und das wurde zerstört. Gott sagt, ich will dich entschädigen. Lastenausgleich. Gab's früher mal. So. Jesus ist das Lamm Gottes. Heute rede ich über das Lamm Gottes, Johannes der Täufer. Ich war mal in der Sixtinischen Kapelle und da gefällt mir dieser Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist wie berauscht, als wenn er Drogen genommen hätte. Und er zeigt mit dem Finger, siehe, das ist das Lamm Gottes. Weißt du, er hat dafür gelebt, dafür gearbeitet, deshalb ist er geboren worden. Er war der Wegbereiter des Herrn. Und jetzt kommt der Herr Jesus zur Taufe auf ihn zu. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Und Johannes macht den Herrn Jesus zum Sünder. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und die Taufe ist ein Zeichen, dass man ein Sünder ist, dass man mit Gott einen Bund schließt. Und Johannes der Täufer hat das Recht gehabt, Jesus zum Sünder zu machen, damit er uns mit Gott versöhnt. Er war der Sohn eines hohen Priesters, von Gott sogar bestimmt, wie er heißen soll, Johannes. Und er legt, als er Jesus tauft, seine Hände auf ihn und die ganze Schuld dieser Welt wird auf Jesus gelegt, dem Lamm Gottes. Preis dem Herrn. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Und als er dann fertig ist mit seiner Predigt, mit seinem Dienst, wird er geköpft. Weil hier dieser Herodes es nicht verkraftet hat, was der Johannes so alles weissagte und was er predigte. Weißt du, Menschen, die mit Gott leben, sind unsympathisch den Mächtigen und Großen und Starken, den Politikern. Und weg muss er und so weiter. Aber der Größte, was von Menschen je geboren war, sagt Jesus selbst, das war der Johannes der Täufer. Das war Johannes der Täufer. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das Gott sich erwählt hat. Weißt du, was Jesus für dich und mich wurde? Ein Sündenbock. Ein Sündenbock. Man hat alle Schuld dieser Welt auf Jesus gelegt. Eisenhower hat einmal gesagt, die Suche nach Sündenböcken ist von allen Jagdarten die leichteste und der einfachste. Weißt du, man findet so schnell einen Sündenbock. Wenn irgendwas schief geht in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gemeinde, in deiner Familie, der ist schuld. Schnell ist ein Sündenbock ausgemacht. Sobald man irgendwo einen Misserfolg sieht. Und jetzt suchen sie auch in Genua dort, wer ist schuldig, dass die Brücke eingekracht ist. Wer ist da schuldig? Weißt du, Erfolg hat viele Väter. Ich hab's gemacht, wir haben's gemacht. Aber Misserfolg, da will keiner schuld dabei sein. Und Jesus ist schuldig für unsere Sünde geworden. Er hat alles auf sich genommen. Er, der wurde erniedrigt. Er hat sich gedemütigt. Johannes der Täufer wollte ihn gar nicht taufen. Der sagte, ich müsste von dir getauft werden, aber nicht, dass ich dich taufe. Und ich bin nicht einmal wert, dass ich dir die Schnürsenkel aufmache. So, Erfolg. Und dieser Sündenbock wurde dann in der Wüste geschickt. Weißt du, wenn irgendjemand Fehler macht, Misserfolg hat, der Minister muss seinen Hut nehmen und sein Amt aufgeben, sobald irgendwo was schief geht. Leute, das geht so schnell und man fordert gleich, der muss weg, der muss weg. Obwohl er gar nichts damit gemacht hat oder damit zu tun hatte. Sündenböcke haben eigentlich nichts mit der Schuld zu tun. Ich denke nur, so ein Manager muss die Firma verlassen, weil das Unternehmen rote Zahlen schreibt. Oder so ein Fußballtrainer. Weißt du, sobald da dieser Verein ein paar Mal keine Tore geschossen hat, der muss fristlos entlassen werden, so ganz schnell, weil man ein paar Spiele verloren hat. Das sind Sündenböcke. Und deshalb, Jesus hat keine Sünde getan. Das will ich betonen. Und man hat ihn zur Sünde gemacht. Der ist schuldig für alles. Alle Sündenböcke haben eins gemeinsam. Man legt ihnen was auf, wofür sie gar nicht einmal verantwortlich sind. Verstehst? Der war's. Und die waren's. Woher kommt dieser Ausdruck Sündenbock, den man da hier in der Wüste schickt? Alle Religionen, egal welche, ob die Inkas, Mayas oder Azteken waren oder hier die Germanen damals, egal welche Religion, welches Volk es hatte, und immer wenn irgendwas war, man muss den Gottheiten ein Opfer bringen, damit man die Gottheiten wieder besänftigt. Und als Adam gesündigt hatte, musste auch ein Tierchen sterben. Denn da heißt es, und Gott machte Felle, damit sie die Blöße zudecken können. Denn sie plötzlich, die haben die ganze Zeit gelebt im Paradies und haben gar nicht gemerkt, dass sie nackt waren. Verstehst du? Aber da machte Gott solche Felle. Und dann hat er eine Verheißung gegeben. Und einer wird kommen und wird dem Satan den Kopf der Schlange, den Kopf zertreten und für die Sünde büßen. Und er wird sterben müssen. So im Alten Testament haben wir genau das Gleiche. Dieses Spiel haben wir in der ganzen Geschichte der Menschheit immer wieder. Sündenböcke werden gesucht. Und in Israel fast jedes Jahr wurde ein Sündenbock gefunden. Und dann die Schuld wurde auf dieses Tierchen geschickt, gelegt, und das Tierchen wurde dann in die Wüste geschickt. Dieser Hassael, dieser Teufel, oder wie man es auch immer nannte. In 3. Mose Kapitel 16 lesen wir die ganze Geschichte. Aaron legte seine beiden Hände auf den Kopf des Ziegenbocks und bekannte alle Sünden des Volkes, was so passierte. Da eine Pleite, dort ein Ungemach, und da ist was schiefgelaufen, und da ist was nicht in Ordnung gewesen. Alle Sünden des Volkes, jede Rebellion, jeden Widerstand legte er, die ganzen Vergehen und die Sünden legte er auf dieses Lämmchen, als wenn das Lämmchen was dafür könnte. Das Lämmchen kann nichts dafür, das Tierchen. Aber es wird gelegt und dann raus in die Wüste, weg mit dir. Und hier lese ich weiter. 3. Mose 16, ab Vers 21, Vers 22. Und er legte sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schickte es durch einen Mann, der dann bereit stand, und er jagte das Tier so weit, dass es nicht mehr zurückkommen konnte. Und dann irgendwo in der Wüste entweder verendet oder vom Tier gefressen wird oder irgendwas auch gewesen sein. Weißt du, dieser Ziegenbock, dieses Lämmchen, was auch immer gewesen sei, sollte die Sünden des Volkes wegnehmen. Und ich spreche über Jesus. Jesus, das Lamm Gottes. Er sollte meine Sünde, unsere Sünde, die Sünde der ganzen Welt wegnehmen und forttragen. Dass es nicht mehr gefunden wird. Das war alles symbolisch. Für mich zuerst mal eine Spielerei, ein Schauspiel, ein Theater. Ob jetzt bei den Völkern war es oder beim Volk Israels war, aber gleichzeitig ein prophetischer Hinweis. Ein Glaubensakt, da kommt einer, der wird die Sünden des Volkes wegtragen. Und da muss einer kommen. Einer, der wirklich unschuldig ist, der wirklich keine Schuld hat, keine Ahnung von Sünde hat, der muss es wegtragen. Dieser Sündenbock, dieser Prellbock, oder wie wir diesen Stellvertreter, was wir können da das Ding nennen, wie wir wollen, dieses Spiel geht durch die Menschheit durch und durch. Und Jesus ist das Lamm Gottes geworden für dich und mich und hat die Sünde weggetragen. Und in meiner Bibel heißt es, und er warf die Sünde hinter sich. Gott wirft deine, meine Schuld hinter sich. Da gibt's nicht mehr. Hinter Gott gibt's nichts mehr. Das ist das Ende des Universums. Du wirst die Sünde nicht mehr finden. Weißt du, und gerade ich wollte dieses Isenheimer Altar, dieses Bild einfach zeigen euch und so weiter. Denn gerade die ganzen Grünkohlsmuttis und die Veganer und so weiter, die sagen, das Lamm muss raus, das ist Tierquälerei. Weißt du, da wird das Lamm geschlachtet, dann wird der Kelch darunter gehalten, das Blut wird aufgefangen und unsere Erlösung ist im Blut, Brüder und Schwestern. Egal, was der Teufel denkt, was die Grünen denken und die lieben Tierfreunde denken, unsere Erlösung ist im Lamm. Weißt du, sei froh, dass du damals nicht gelebt hast in Israel. Da Josephus schreibt einmal in seinen Büchern, dass an diesem Passafest bis zu 52 Lämmer geschlachtet wurden an einem einzigen Tag. Und das Blut floss in Strömen in Kidrontal hinunter, dass es gerochen und gestunken hat nach Leichengeruch. Die armen Tierchen, wie viele Tiere mussten sterben? In all diesen Jahrhunderten, diesen letzten 4000 Jahren, bis Jesus Christus kam. Und dann wird das Opfer Gottes gebracht, das Lamm Gottes. Und er schafft alles, diese unnötigen Opfer ab. Da muss keiner mehr leiden. Da muss sich keiner mehr schuldig fühlen. Da muss keiner die Sünde des anderen auf sich nehmen. Jesus hat alle Schuld auf sich geladen. Amen. Halleluja. Weißt du, und da gibt es Leute, die sagen auch sogar, der Johannes der Täufer, der müsste auch aus dem Bild entfernt werden. Warum? Weil der Heuschrecken gegessen hat. Weißt du, verstehst du? Auch diese lieben Tierliebhaber, weißt du, die Natur ist grausam, die Natur ist brutal. Die Natur kennt keine Gnade, Gesetz kennt keine Gnade. Und deshalb musste auch der Sohn Gottes sterben. Der von keiner Sünde wusste, wurde uns zur Sünde gemacht. Weißt du, in unserem Land wird es immer lächerlicher. Weißt du, wenn ich so die Politiker höre, was da alles so passiert, wird es immer lächerlicher. Die sollen, wenn sie diesen Altar betrachten, am Bann, eine Decke vor sich verschleiern, und die werden es nicht sehen. Die müssen es nicht sehen. Es ist passiert, es ist vorbei. Das war einmal. Aber, wie gesagt, in unserem Land wird es immer lächerlicher. Weißt du, du darfst keinen Zigeunerschnitzel mehr essen. Puh, verstehst? Zigeunerschnitzel ist von der Karte gestrichen. Oder Negerküsse gibt es auch nicht mehr. Und ich weiß nicht, bei Dieter, gibt es da noch die Mohrenstraße? Ja. Die gibt's doch. Also da haben sie doch nicht geschafft, die Mohrenstraße abzuschaffen. Aber das alles ist in der Diskussion. In Limburg, am Rathaus, da darf kein Glockenspiel mehr gespielt werden und so weiter. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Du siehst, so töricht sind die Leute. Die ganzen Märchen, was Jahrhunderte die Leute geglaubt haben. Und hier, wie gesagt, dieser ganze Unsinn, das Blut. Und der Teufel hat es fertiggebracht in unseren charismatischen christlichen Kreisen, dass man nicht mehr über das Kreuz spricht, nicht mehr über das Blut spricht, nicht mehr den Namen Jesus erwähnt. Aber unsere Kraft ist im Blut. Möchtest du los sein vom Banne der Sünde? Und dann singen wir, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut Jesu Christi. Das ist, was unser Leben erneuert, das Blut Jesu Christi. Die Frau Ex-Bischöfin, Frau Käßmann, die hat sogar gesagt, wir sollen jetzt lernen, die Terroristen zu lieben. Und unsere blöden Richter, Entschuldigung, die wollen Terroristen, den Bewacher von Saddam, von Bin Laden, wieder zurückholen in unser Land, den man abgeschoben hat nach Tunesien. Du siehst, die Welt wird immer verrückter. Immer verrückter. Und ich frage mich, wo kommt das alles noch hin? Für mich scheint, dass Deutschland bald das die weltgrößte Irrenanstalt ist. So erscheint es mir. Aber das Lamm Gottes bleibt für mich das Lamm Gottes. Denkt, was ihr wollt und schreibt, was ihr wollt und diskutiert, was ihr wollt. Lamm Gottes wurde für mich, für meine Sünde geschlachtet. Und ich bin froh, dass er für mich gestorben ist. Maximilian Kolbe, er war im Konzentrationslager. Und da ist etwas passiert und der Offizier, der Leiter dieses Konzentrationslagers lässt seine Willkür walten. Jeder Zehnte wird erschossen. Und da müssen Sie sich abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jeder hat Angst gehabt. Hoffentlich bin ich nicht die Nummer 10. Und es ist passiert, tatsächlich passiert. Und da wurde gezählt. Und ein Bauer aus Schwabenland, er wäre Nummer 10 geworden, dann stellt sich Maximilian Kolbe vor ihm und sagt, sag weiter, ich bin Nummer 10. Ich sterbe für dich, ich bin katholischer Priester, ich habe keine Familie, aber du hast bestimmt noch eine Familie, Mann und Frau und Kinder. Wenn du mal nach Hause kommst und je diesen Chaos überlebst, geh nach Hause und grüß deine Lieben und sag, du hast einen Stellvertreter, Maximilian Kolbe. Und der Mann kam nach Hause und er hat diese Geschichte hochgebracht und erzählt. Und da wurde sogar heilig gesprochen. Oder selig, ich weiß es nicht. Egal was. Aber auf jeden Fall hat sein Leben für einen Menschen gelassen. Und Jesus hat sein Leben für dich und mich gelassen. Nummer 10 ist er für mich geworden. Halleluja. Es ist seltsam, dass so die Leute alle so denken, das darf nicht wahr sein. Ja, das ist wahr. Jesus ist das Lamm Gottes gewesen, und zwar freiwillig. Keiner, niemand hat ihn gezwungen. Das war seine persönliche Entscheidung. Er sagt, niemand zwingt mich, dass ich am Kreuz sterbe. Der hätte im Garten Gethsemane sterben können. Das wolle der Teufel, dass er im Garten Gethsemane sterbe, ganz natürlich. Stell dir mal vor, Jesus wäre im Bett gestorben. Kein Mensch hätte Notiz genommen. Aber er wolle ganz bewusst am Kreuz sterben. Und er betet, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Für dich und mich. Weil wir hätten gehängt werden müssen. Weil wir hätten das alles erleiden müssen, was Christus erlitten hat. Weil das war unser Schicksal. Aber er sagt, Vater, ich gehe. Und niemand nimmt mein Leben von mir. Das ist meine persönliche Entscheidung, sagt er. Und dann hängt er am Kreuz. Wie ein Selbstmörder. Und Jesus starb als ein Selbstmörder. Damit auch der Selbstmörder errettet werden kann. Und es gibt für jeden Menschen Hoffnung seit Jesu Tod. Und er sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und er verschied, dass der römische Hauptmann steht und sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Dass wenn jemand betet, sofort stirbt. Normalerweise quält er sich 3, 4 Tage. Aber nein, der legt seinen Geist in Gottes Hände und weg ist er. Und dann versucht er sich noch zu überzeugen mit seinem Speer. Nur nebenbei. Jesus, das Opferlamm für dich und mich. Geboren in Bethlehem, denn von dort kamen die ganzen Opferlämmer für das Passafest. Und da musste ein unfehlbares Lämmchen sein, ohne dass irgendwelche Knochen gebrochen waren, ohne dass er irgendwelche Probleme hätte, gesundheitliche Probleme waren. Es musste kerngesund sein, dieses Kronenopfer, das in der 9. Stunde dann vom hohen Priester geschlachtet wird im Tempel, im Allerheiligsten. Genau in diesem Augenblick starb Jesus am Kreuz. Und zwar nach dem jüdischen Kalender, dem alten Kalender, nicht nach dem Priesterkalender. Der hat nicht mehr gestimmt. Denn Salomo hat, weißt du, diesen Kalender, den ganzen Priesterdienst geändert. Weil ihm nicht was gepasst hat, hat er den Priester, der unter David noch diente, ermorden lassen und dann alles verändert. Typisch Antichrist. Und nach diesem alten, ursprünglichen Kalender, was Gott eingesetzt hat, wurde dann Jesus gekreuzigt und dann passierte zwischen der 6. und 9. Stunde eine totale Sonnenfinsternis, dass die Sonne sogar den Schein verliert, die Erde bebt und merkwürdige Dinge passieren in Jerusalem. Weißt du, Gott hat das Opfer angesehen. Und das Schlimmste ist passiert, im Tempel zerriss der Vorhang von oben bis unten. Nicht von unten nach oben, sondern umgekehrt. Von oben nach unten. Und jetzt, wer jetzt im Heiligtum war, der war gleichzeitig im Allerheiligsten. Und das ist das Lamm Gottes, was es erreicht hat. Wer zu Gott kommt, ist sofort mit einem Schlag im Allerheiligsten. Nicht noch Paradies und was weiß ich, irgendwelche Kämmerchen und Hinterhöfe oder Kieze. Nein, der ist sofort im Paradies. Und seitdem Jesus uns in die Gegenwart Gottes die Tür aufgemacht hat, den Vorhang im Tempel zerriss, seitdem haben wir Zugang zu Gott. Du musst nur sagen, Jesus, und du bist schon in der Gegenwart Gottes. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und Jesus ist das große Opfer geworden. Als ich das letzte Mal in Israel war, da ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Weißt du, da wurde gerade das Gebeinhaus von Kaiphas gefunden. Es war hochinteressant, darüber hat man diskutiert, im Rockefeller Museum wurde das dann auch ausgestellt, gleich in dieser Zeit, als wir dort waren, wir standen da, da war dieser Kaiphas sein Gebeinhaus, die Knochen, die man dann eingesammelt hat, und merkwürdig, man hat noch etwas gefunden in diesem Gebeinhaus, zwei Nägel. Und man hat lange Zeit diskutiert, was soll das? Weißt du, der Kaiphas war ein abergläubischer Mensch. Erstens mal hat er zu Hause einen Gockel gehabt, was ein Jude gar nicht durfte, einen Hahn haben. Dieser Hahn, der offenbart hat, als der Petrus den Herrn dreimal verleugnete. Aber dann hat er noch in seinem Mund einen Groschen gehabt, eine Münze als für den Fährmann, damit, wenn es ins Jenseits geht, damit er ja auch nicht gerade draußen bleiben muss und dann mitgenommen wird. Und dann die zwei Nägel. Und wir haben diskutiert, was soll das? Ist es egal, was es soll? Wahrscheinlich ist ihm das alles so nachgegangen, der Tod Jesu Christi. Dass als er starb, dass man ihm das mit ins Grab gab. Denn er ist schuld an dem Tod Jesu. Er hat sein Kleid zerrissen als sein Gewand. Der ist des Todes schuldig. Er hat Gott gelästert. Und er konnte das Problem nicht mehr lösen. Und weißt du, was am Kreuz von Golgatha stand, was der Pilatus draufgeschrieben hat? Jesus von Nazareth, König der Juden. Und eigentlich, wenn du richtig das liest und richtig übersetzt, das war Jahwe. Die Juden. Und das muss dem hohen Priester so nachgegangen sein, dass er gesagt hat, schreib was anders. Aber Pilatus sagt, eins den Juden auszuwischen. Und was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Weißt du, als der hohe Priester das sah und las, sie haben Gott gekreuzigt. Jesus als Lamm Gottes, Halleluja. Und da kann der Kaiphas machen, was er will. Und wir wissen ja die ganze Geschichte, was da alles passierte. Später, 70 Jahre später nach der Kreuzigung Jesu, lesen wir und finden das Lamm Gottes auf dem Thron. Halleluja. Und darüber will ich heute sprechen. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Johannes sieht hier eine Vision. Und danach sah ich eine große Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm Gottes stehen. Johannes sieht hier, wo kommen diese Leute her, die ganzen Völker? Weiße, schwarze, gelbe, grüne, blaue. die stehen vor dem Thron Gottes. Und dann Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Thron. Und mit ihm die 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihre Stirne geschrieben. Und ich hörte eine große Stimme vom Himmel, wie das Rauschen großer Wasser. Und die Stimme wie vom großen Donner, so mächtig, das Lamm auf dem Thron. Kannst du das vorstellen? Das Schäfchen, dieser schwache Mensch, Jesus Christus, gebrechlich angespuckt, angekotzt, fertig gemacht, geschlagen, Dornenkrone aufgesetzt. Er steht als das Lamm auf dem Thron Gottes. Und hier so eine mächtige Stimme eines großen Donners. Und da heißt es weiter hier, und die Stimme, die ich hörte, war eine Stimme wie Harfen spielen, so harmonisch, so wunderbar. Weißt du, Donner, nicht nur, dass es gerollt und kracht, nein, so harmonisch. Und die, die auf ihren Harfen spielten, die sangen ein neues Lied vor dem Thron und von den Gestalten hier, den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen, außer die 144.000, die erkauft sind von der Erde. Das Lamm hat dich und mich erkauft. Stell mal vor. Lass, vergiss die Zahl 144.000. Das ist alles Unsinn. Das ist nur eine symbolische Zahl. Jehovas Zeugen haben lange Zeit geglaubt, sie sind die 144.000. Verstehst du, aber inzwischen sind sie mehr. Deshalb, ja, was ist mit den anderen? Die bleiben auf der Erde nachher, haben sie dann erklärt. Verstehst du? Wer gehört zu dieser Elite? Die sind erkauft, diese 144.000 ist eine symbolische Zahl. In der Bibel ist alles symbolisch. Und sie sind erkauft von der Erde. Du und ich, wir sind erkauft. Kannst du es vorstellen? Und diese sind es, jetzt pass auf, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich und sie folgen dem Lamm nach, wo er hingeht. Das sind die Nachfolger Jesu Christi. Und sie folgen dem Lamm nach. Das ist immer wieder das Lamm, das Lamm, das Lamm. Und ich habe neulich irgendwo mal eine Predigt für mich gehalten oder hier mal auch in der Gemeinde gehalten, das ist bestimmt irgendwo im Internet, der Weg dem Lamm nach. Der Weg dem Lamm nach. Und sie folgten dem Lamm nach. Und diese sind es aus den Menschen erkauft, zu Erstlingen und dem Lamm. Und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden werden, denn sie sind unsträflich. Fantastisch. Also, Jesus hat uns erkauft und uns unsträflich gemacht. Obwohl wir alles Verbrecher sind, Entschuldigung. Sündenböcke. Und zwar selber, wir haben die Sünden begangen. Für uns. Und er hat uns unsträflich gemacht. Wenn Gott dich und mich anschaut, du hast keine Sünde. Was wollt ihr? Er kann dem Teufel sagen, Teufel, du bist nur ein Ankläger. Du bist ein Staatsanwalt. Du willst mich nur im Knast bringen. In die Hölle. Oder wo auch immer. Aber die sind unsträflich. Da ist kein Grund, keine Ursache. Und der Herr will alle unsere Schuld, alle unsere Sünden, was passiert sind in unserem Leben, denn für vieles bist du gar nicht schuld. Man hat dich nur beraubt, geplündert, dich belogen, betrogen. Und Gott sagt, ich will wiedererstatten. Das ist diese Wiedererstattung. Jesus ist das Lamm Gottes, unser Erlöser, der uns unsträflich vor dem Thron Gottes macht. Meine Botschaft geht noch tiefer. Weißt du, die Erlösung ist nur ein Teil des ganzen Pakets. Erlösung ist nur ein Teil. Denn wir sollen mit Christus auf dem Thron sitzen, mit ihm regieren. Wir sollen auch solche Lämmer sein. Aber um Lamm zu werden, du musst auch den Preis bezahlen. Weißt du, was das bedeutet? Der Weg dem Lamm nach. Einfach dem Lamm nachfolgen. Jesus, er ist auf dem Thron, wo alle Heiligen sich eines Tages versammeln werden, alle Gerechten, die Versammlung der Seligen. Und ich möchte herausstellen, nicht jeder wird dort am Thron sein. In Kunz und Meier und Müller. Ja, weißt, nicht alle, die sich Christen nennen, sondern die, die wirklich mit Christus gelebt haben und sie folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Die, die Jesus nicht nachfolgen, die werden irgendwo in der Ferne liefen sein. Deshalb ist so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir dem Herrn nachfolgen. Wenn wir dorthin kommen möchten, zu der Versammlung der Seligen, die vorausgegangen sind, und seitdem müssen wir vor Gott als Erlöste, als unsträflich gemachte Söhne und Töchter Gottes, obwohl wir alles verludert, verlebt haben wie der verlorene Sohn, wir kommen nach Hause, wir aufgenommen. Dieser mein Sohn, meine Tochter war tot und ist wieder lebendig geworden. Du darfst vor Gott ohne Hemmungen stehen. Und deshalb, wir sprechen die ganze Zeit hier im Monat August über das Gebet. Bin ich überhaupt würdig? Darf ich noch zu Gott kommen? Liebt mich der Vater im Himmel? Der liebt dich, der wartet auf dich. Jeden Tag guckt er raus zum Fenster. Kommt er oder kommt er nicht? Wie weit ist er schon? Weißt, Gott wartet auf dich, Gott liebt dich, Gott mag dich. Selbst wenn du dich nicht magst und selbst wenn die anderen dich nicht mögen, aber Gott mag dich. Kannst du Amen sagen? Halleluja, Gott mag dich. So, und seitdem musst du vor Gott keine Angst haben. Du darfst zum Vater bitten, du darfst alles bitten. Aber der Junge ist so bescheiden und sagt, Vater, ich möchte nur Tagelöhner, nur ein Knecht bei dir sein. Mehr nicht. Aber dieser, mein Sohn, ist kein Knecht und wird kein Knecht sein. Der wird mein Sohn bleiben in alle Ewigkeit. Selbst wenn wir noch so unvollkommen, so unwürdig und unvollendet uns fühlen, wenn wir diese Erde verlassen, weißt du, du musst keine Angst haben, wenn du stirbst, wo komme ich dahin? Mein Leben ist in den Händen Gottes, dein Leben ist in den Händen Gottes. Und was noch fehlt, Brüder und Schwestern, das wird der Vater durch seine Gnade, seine Fülle, sein Reichtum, seine Liebe, die alles noch hinzufügen, deinen Mangel ausfüllen. Mach dir keine Sorgen, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Du schaffst es, dank Jesus Christus. Halleluja, du schaffst es. Weißt du, wenn wir heimgehen, und wir müssen ganz ehrlich sein, wird uns eine ganze Menge an guten Werken fehlen. Weißt du, da hast du was verpasst und da hast du was so nachlässig und da warst du gleichgültig und dort warst du oberflächlich und da hast du die Sache nicht so ernst genommen. Weißt du, wir fallen mannigfaltig, aber wir haben das Lamm, das für uns die ganze Schuld, die ganze Schwachheit, all unsere Gebrechlichkeit auf sich geladen hat. Das Lamm. Der Glaube an das Lamm wird uns helfen, in der Ewigkeit unser Erbe zu erlangen, was wir irgendwo verplempert haben. Weißt du, und der Vater sagt auch zu dem anderen Jungen, das, was mein ist, ist auch dein. Und der Vater bringt das beste Kleid, den Mastochsen, und bringt den Ring und macht gleich Musi. Und das, was Wunderbares, als der verlorene Sohn nach Hause kommt. Und das alles dank der Gnade Gottes, dass Gott uns günstig ist. Und wir werden dort sein. Leute, stellt euch mal vor, was da alles passiert. Dort, wo Vater Abraham ist, wo Moses ist, wo Aaron ist, wo Lazarus ist. Nicht da, wo der reiche Mann. Nein, wir werden dort sein, wo diese begnadigten Leute sind, wo der Schächer ist. Denn Jesus sagt zum Schächer, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Toll! Nicht erst morgen und nicht erst nach 1000 Jahren und nicht erst bei der Auferstehung. Unsere Auferstehung ist gleich, wenn ich hier die Augen zumache, stehe ich drüben auf. Wache ich dort auf. Weißt du, der Tod ist nur ein Übergang, nur eine Plastiktür. Weißt du, plötzlich bin ich zu Hause daheim beim Vater im Himmel. Weißt du, was konnte der Schächer Großes noch tun für seine Seligkeit, für seine Erlösung? Nix. Der konnte sich nicht taufen, der konnte keinen Zehnten bringen, der konnte keine große Gebete mehr sprechen, seine Knochen wurden gebrochen. Das war alles. Er starb qualvoll. Und wir werden dort sein und uns ausruhen von diesen schweren Lasten hier auf dieser Erde. Wir werden, ja, diese Lasten, die wir getragen haben, ja, uns entspannen. Und wenn ich so die Bibel lese, am Thron des Lammes, dort ist die Seligkeit selbst. Auf dem Lamm ruht meine Seele, singen wir in einem Lied. Und betet voll Bewunderung an. Auf dem Lamm, auf Jesus ruht meine Seele, auf seine Schulter. Und dort werden wir diesen ewigen Frieden haben. Wir werden auf ewig uns am Reich Gottes erfreuen. Da wird es kein Zurück mehr geben. Und wir haben grundsätzlich keinen Rückwärtsgang. Für gar nichts. Für gar nichts. Die Natur kennt keine Rückwärtsgänge. Nur die Krebse. Aber sonst in der Natur gibt's, da geht's nur vorwärts. Und genauso auch in unserem Leben. Auch wenn du jetzt älter wirst, gebrechlicher wirst, es geht vorwärts, Brüder, Schwestern. Auch wenn du ein bisschen dicker oder dünner wirst, es geht vorwärts. Preis dem Herrn. Und eines Tages stehen wir vor dem Herrn. Und da geht's weiter vorwärts. Halleluja. Dort wird's keine Wolke mehr geben, kein Gewitter, keinen Donner, keine Dürre, keine Blitze. Verstehst? Tod wird dich nichts mehr erschrecken. Lies mal die letzten Kapitel der Offenbarung, dass der Johannes sieht. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Krankenhaus, keine Krankenschwester, kein Arzt, keine Operationen mehr. Kannst alles vergessen, das bleibt alles hier. Wir werden dort sein, wo keine Stürme, keine Katastrophen, kein Wirbel da um uns, das große Winde toben. Da wird keine Finsternis und keine Dämmerung sein und gar nichts. Da wird auch kein Sommer und kein Winter sein. Keine Hitze wird sie treffen und keine Kälte, steht in der Bibel. Oh, unsere arme kleine Sonne, die tut mir jetzt schon leid. Der Mond und die Sterne werden wir gar nicht mehr brauchen und benötigen. Die werden uns gar nichts mehr nützen. Ehe wird die Herrlichkeit sein. Das ganze Licht, das ganze Leben, die ganze Herrlichkeit, das geht vom Herrn aus. Denn glaub doch nicht, dass wir im Himmel die Sonne brauchen werden. Denn die Sonne ist erst am dritten Tag erschaffen worden. Gott hat irgendwo eingefangen und gesagt, so, Erde, Kreis, Mond, Kreis um die Erde. Erst am dritten Tag, denn am Anfang war Licht. Und Gott sagt, es werde Licht. Das war ein ewiges, universelles Licht. Nur nebenbei. Die strahlende Herrlichkeit Gottes wird aufleuchten und du wirst nichts mehr Natürliches mehr brauchen. Es wird Herrlichkeit sein. Halleluja. Ich bin begeistert. Dort am Thron des Lammes. Wir werden weitergehen mit Jesus. Und weißt du, wenn wir dort ankommen, sagt das Lamm, Jesus wird sagen, du Bruder Matthäus oder Herr Matthäus oder wie auch immer, Johannes, er wird sagen, du, ich habe eine ganz schöne Wohnung für dich. Ich habe für dich schon die Wohnung zubereitet. Denn Jesus sagt, ich gehe hin, euch Wohnungen zu bereiten. Und ich krieg nicht nur eine Wohnung. Weißt du, die Deutschen singen, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Die Italiener, wenn sie das gleiche Lied singen, die singen von Palästen und Schlösser, also oder Apartments oder Penthouse. Aber wir werden etwas bekommen, was nicht mit dieser Erde zu tun hat und nicht vergleichen wird, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat. Das hat er für mich, für dich und uns vorbereitet. Das Lamm. Er hat uns erkauft. Er hat uns erkauft und unsträflich gemacht vor dem Herrn. Und hier Johannes 17, Vers 24, der Herr Jesus betet und sagt, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, auch dort seien, wo ich bin. Das ist so ganz wichtig, dass du weißt, dass sie dort sind, wo ich bin, und sie sollen meine Herrlichkeit sehen, sagt der Herr Jesus. Nicht deine Herrlichkeit, die verblasst, aber seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Schönheit. Und gemeint sind alle Erlösten, die Jesus nachfolgen, die Jesus treu dienen. Die sollen die Herrlichkeit des Lammes sehen. Weißt du, das Schäfchen, weißt du, dieser Herr Jesus Christus ist kein Schäfchen mehr. Er ist jetzt ein König aller Könige, Herr aller Herren. Er ist die große Majestät des Universums. Und es wird einen Unterschied geben, Brüder und Schwestern. Ich predige vom Lamm Gottes. Und es wird ein Unterschied sein, wer Gott dient und wer Gott nicht dient. Deshalb, ich möchte dich ermutigen, tu, was du kannst. Selbst wenn es Schuhputzen ist und selbst wenn es Drecksarbeit ist, tu, was du kannst für den Herrn Jesus. Schäm dich nicht. Unsere Arbeit, unser Dienst ist nicht umsonst und vergeblich. Manchmal denke ich, ich arbeite umsonst, aber es gibt bei Gott nichts umsonst. Weißt du, du wirst wieder alles bekommen. Du hast kein Dankeschön bekommen, du hast kein Zahltag bekommen, du hast kein Lob bekommen, aber er wird sagen, du treuer Knecht, du hast nur ein bisschen, ein paar Groschen gehabt und so weiter, aber die hast du eingesetzt, dieses wenige, was du hast, eingesetzt. Es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und zwischen dem, der faul und lässig und träge ist. Weißt du, die Bibel sagt klipp und klar, wer die Hand an den Pflug legt, soll nicht zurückziehen. Und die Bibel sagt noch viel schrecklichere Dinge. Wer das Schwert am Blut vergießen schont, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Also da hau richtig drauf und arbeite und sei hart, knallhart. Denn es geht um die große Belohnung. Du warst über wenigem treu. Wir haben in der Bibel die Helden Davids. Und es ist interessant, wie die Helden Davids ausgesehen haben. Da hat einer nur ein Eselskind backen gehabt. Und den hat er nur noch geschwenkt. Den ganzen Tag nur geschwenkt. Und damit hat er 1000 Leute erschlagen. Mit einem Eselskind backen. Verstehst? Da musst du nicht viel haben. Und er konnte seine Hand nicht mehr bewegen, bis seine Hand steif war. Nur von diesem Schwenken. Ja, du kannst nicht viel tun. Du hast nur ein Eselskind backen in der Hand. Aber gebrauche das, diesen Esels. Kinnback da abgenagt ist und setzt es für das Reich Gottes ein. Im Himmel wird es einen Unterschied geben zwischen dem, der Gott dient und nicht. Weißt du, im Himmel gibt es kein Sozialamt und kein Hartz IV. Vergiss den ganzen Schmarrn. Weißt du, arbeite. Auf, denn die Nacht wird kommen. Verstehst? Das ist etwas, was Christen tun sollen. Bald wird die Nacht kommen, wo niemand mehr was tun kann. Wir sind errettet aus Gnaden allein. Damit wir uns nicht missverstehen. Wir sind errettet allein aus Gnaden. Aber jetzt müssen wir uns befleißigen. Alles dran setzen. Bemühen. Streben. In einem schönen Lied sagen wir, ich will streben nach dem Leben, bis dass ich es gewinne. Bis zum letzten Atemzug. Nicht, ich gehe in Rente. Lass mich pensionieren. Bis zum letzten Atemzug. Fällt zusammen. Ich kenne Pastoren, die haben gedient bis zum letzten Augenblick. Sie standen da, die starren mitten auf der Kanzel. Ich habe Prediger kennengelernt, die auf der Kanzel starben. Weißt du, morgens träumen sie noch heute und erzählen sie noch ganz groß, heute wird der Herr eine Eiche fällen. Und das war er selber. Verstehst du? Lies das Buch vom Hermann Lause vom Flug zur Kanzel. Verstehst du? Er beschreibt, er steht vorne und plötzlich wird er blau, bricht zusammen, geht nach hinten, ist weg. Mittendrin in der Predigt. Aber morgens hat er in der Nacht geträumt, der Herr wird eine Eiche fällen. Und wir werden eines Tages gefällt. So, es lohnt sich, dass wir uns befleißigen, uns bemühen, streben und uns Mühe geben. Und nur die, so steht es in der Heiligen Schrift, und nur die, die Gewalt anwenden ans Reich Gottes, die reißen es an sich. Nicht die Schlappschwänze. Und die Weichlinge und die Feiglinge, ja, man darf nicht so radikal sein. Schon nicht dein Schwert am Blut vergießen. Arbeite hart, heißt es auf Deutsch gesagt. Verstehst du? Sei brutaler, meines Erachtens. Weißt du, wenn du das Schwert schonst, ne? Ja, wir dürfen nicht so radikal sein. Christen müssen radikal sein. Und nur Radikale gewinnen die Welt. In aller Liebe. Jesus war das fehlerlose Lamm für unsere Erlösung. Er hat alles gegeben. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 lese ich, denn heißt es hier, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit erlangen würden, die vor Gott gilt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und jetzt, der Heiland hat alles für uns bezahlt. Sollen wir nicht alles wieder zurückgeben, was wir haben, was wir sind, was wir können? Doch, ich glaube, ich bin überzeugt, dass wir das sollten. Der von keiner Sünde wusste, ist ein Sündenbock geworden für uns. Und jetzt sollten wir einfach sein Nachfolger sein. Einfach uns nicht genieren, egal was die Leute denken. Ich bin erlöst. Ich weiß, der Herr hat alles für mich getan. Und jetzt, ich möchte weiter dem Herrn Jesus mein Bestes geben. Lasst uns so eingestellt sein. Der Seher Johannes hier erkennt eindeutig an Jesus seine Wunden, das Opferlamm. Und das müssen wir wieder ganz neu begreifen. Und dieser Thomas, wir können vom Thomas denken, was wir wollen. Der Thomas sagt, ich glaube nicht an Jesus, dass er auferstanden ist, bis dass ich meine Finger in seine Wunden lege, in seine Seite. Und das hat der Heiland gehört. Der Auferstandene trägt seine Orden, seine Auszeichnung. Das sind seine Wunden. Und sagt, Thomas, komm mal her, hier. Und dann sagt der Thomas gar nicht mehr viel. Geht auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Weißt du, wir lernen, wie betet man Gott an, was ist Anbetung? Weißt du, wenn du einmal die Wunden Jesu begriffen hast und geschaut hast und berührt hast, dann gehst du auf die Knie. Da muss man nicht mehr sagen, wir beten Gott so und so und so an. Vergiss es. Mein Herr und mein Gott. Du hast gar keine Worte mehr. Du verstehst diese Sprache. Und dieser Johannes auf der Insel Patmos, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen seinetwegen alle Stämme dieser Erde. Das Lamm befindet sich auf dem Thron. Und wer das nicht glaubt, die werden wehklagen. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Verstehst du das Lamm? Lies mal die Offenbarung. Das Lamm öffnet die Siegel. Das Lamm ist würdig zu nehmen, Lob, Dank, Preis und Anbetung. öffnet die Siegel. Allein in der Offenbarung und Kapitel 5, da sind es 27 Mal das Lamm, das Lamm, das Lamm, das Lamm. Niemand, als Johannes sieht, da ist dieses Buch mit 7 Siegeln, da ist niemand würdig, der das Buch öffnen kann, bis jemand sagt, das Lamm, das Lamm. Johannes sagt, ich war traurig, als niemand sich meldete. Das Lamm hat überwunden. Das Lamm ist würdig. Das Lamm, das Lamm. Und auch heute Morgen ist auch ganz arg wichtig, dass du das gleiche, den gleichen Geist, die gleiche Einstellung hast wie das Lamm. Ich will Überwinder sein. Ich will zu der Schar der Sieger gehören. Nicht zu der Schar der Schlappschwänze, die irgendwo sich verkriechen und zittern und Angst haben. Hoffentlich nicht. Gott kann keine Feiglinge gebrauchen. Er kann nur Helden gebrauchen, die überwinden. Und die auf den Tisch hauen und sagen, so ist es und nicht anders. Du kannst machen, was du willst, aber ich werde nicht meine Knie beugen vor diesem Götzen Baal. Oder vor diesem Bild Nebukadnezar. Lieber gehe ich in den Feuerofen. Lieber verbrenne ich. Lieber lasse ich mich von Löwen fressen. Aber ich werde nicht kapitulieren. Das sind die Überwinder. Dickköpfe. Stur. Weißt du, die wissen, an wen sie glauben. Die wissen, was da passiert ist. Die haben den Charakter des Lammes. Das Lamm wird geopfert. Es wird zur Schlachtung geführt, heißt es in der Bibel, und er tat seinen Mund nicht auf. Ich weiß, es tut schwer. Ich bin in Griechenland mal auf der Höhe oben, fahre ich irgendwo auf dem Plateau, auf den Spuren von Alexander des Großen, da bin ich unterwegs, und da kommt, so sehen wir eine ganze Herde von Schafe, und da kommt der Hirte und guckt zuerst mal eine ganze Weile die Schafe, die so über den Weg laufen, und dann schnappt sich ein Schäfchen und legt einen Strick um den Hals, und das Schäfchen weiß, was passiert. Und es wehrt sich. Ich habe extra, mir hat es so leid getan, das Schäfchen. Das war ja Ostern gleichzeitig, als ich dort war. Und das Passahlamm, und das Lamm wird geopfert. Das Schäfchen wehrt es. Aber es war so ruhig. Es hat sich nur gewehrt. Es hat, wer möchte schon geschlachtet werden von uns? Keiner. Verstehst du? Auch das kleine Schäfchen nicht. Aber mir sind die Tränen gekommen. Das arme Schäfchen, ausgesucht aus der ganzen Masse. Da gab es ja so viele andere. Aber nein, der Hirte hat dieses Schaf erwählt. Was ich sagen will, nicht alle sind zum Märtyrertum bestimmt von uns. Nicht alle werden ins KZ kommen oder ins Gefängnis kommen oder gefoltert werden. Nicht alle. Aber weißt du, wir wehren uns eigentlich. Das ist ja natürlich. Wer sich nicht wehrt, der ist dumm. Verstehst? Wir wehren uns alles. Aber dann sagen wir nicht mein Wille, sondern Vater, dein Wille geschehe. Du hast auch alles gegeben. Du hast auch alles geopfert, Herr Jesus. Wir haben oft ein falsches Bild vom Lamm Gottes. Weißt du, Jesus ist kein kleines Schäfchen, kein Lämmchen mehr. Zierlich, zerbrechlich, bewundernswert. Nein, mit ihm kann man jetzt nicht mehr spielen, wie mit so einem Lämmchen damals irgendwo in Bethlehem. Der Spaß ist vorbei. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er hat seine Liebe zu uns bewiesen, sein Leben mit seinem Leben bezahlt. Und seine Gnade ist so teuer. Und deshalb, Brüder und Schwestern, wir dürfen und können nicht mit der Gnade spielen. Es ist so ernst. Wer einmal das begriffen hat, sollte dabei bleiben. Es gibt keine billige Gnade mehr. Die Zeit ist vorbei. Weißt du, Gott hat uns eine zweite Chance gegeben. Und wenn du die zweite Chance verpasst, keine dritte und vierte, fünfte, zehnte Chance wird mehr geben. Deshalb, wer jetzt nicht kapiert, wer jetzt nicht begreift, der wird es nachher nicht mehr begreifen. Weißt du, Gott bietet uns immer wieder an. Immer wieder. Das ist das Lamm Gottes. Er lässt sich nicht mehr mit sich spielen, Kasperles und Hampelmann machen. Weißt du, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Es geht um dein Leben. Es geht um dein ewiges Heil. Es geht um deine Seligkeit. Was man hier vermasselt, hast du es vermasselt. Denk an den reichen Mann. Denk an den reichen Mann, was da passiert ist. Ich leide Pein. Und der Herr sagt, ja, tut mir leid. Du hast gute Tage hier gehabt. Hast die Gelegenheit nicht genützt. Ja, aber ich habe noch 5 Brüder. Schick den Lazarus zu diesen meinen 5 Brüdern. Und dann sagt er, nee. Sie haben Moses und die Propheten, lass dieselben hören. Und du hörst hier die Predigt wie heute. Weißt du, er hat seine Niedrigkeit abgelegt. Er ist nicht mehr der kleine das kleine Schäfchen. Er ist jetzt der Überwinder, der Herr des Universums. Muss vorstellen, alles fällt vor ihm nieder. Die Ältesten, die legen ihre Krone nieder. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Vor ihm müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Alle Knie, auch der Teufel, der Lump, der muss auch seine Knie beugen. Der kann nicht mehr machen, was er will. Der muss sagen, yes, Lord. Niemand darf diesen Herrn Jesus Christus mehr verleugnen, verachten, ablehnen oder ihm irgendwie widersprechen. Wer das tut und das noch wagt, der muss mit dem Zorn des Lammes, bekommt er zu tun, mit dem Zorn des Lammes. Lies mal Offenbarung Kapitel 7. Weißt du, wer dem Herrn widerspricht noch, egal wer es ist, der Antichrist, der falsche Prophet oder wie das ganze Gesindel heißen mag, der wird mit dem Zorn des Lammes zu tun bekommen. Die Erlösten sind beim Herrn. Und die, die nicht erlöst sind, die dem Herrn nicht gedient haben, die werden mit dem Zorn des Lammes zu tun haben. Lies mal, ich predige dir nicht irgendwas, was ich mir erdacht habe oder erfunden habe. Nein, was in der Bibel drin steht. Offenbarung Kapitel 6, Vers 16. Wer das Lamm nicht verehrt, der fällt auf die Erde und fleht, Berge und Hügel, deckt uns, bedeckt uns vor dem Zorn des Lammes. Berge und Hügel, die Zähne werden klappern. Nicht nur das Gebiss, die Zähne. Offenbarung 7, Vers 17. Für die Gläubigen ganz was anderes. Für dich und mich, wenn du an Jesus glaubst und an Jesus festhältst und in Jesus bleibst. Und das Lamm wird sie weiden. Weißt du, aus dem Lamm wird plötzlich der Hirte. Ich habe ein Grundstück da bei Heilbronn gehabt. Und da kam es auf der anderen Seite vom Hügel, kam immer jedes Jahr zweimal so der Hirte vorbei mit seinen Schafen. Und ich bin bald verrückt geworden. Dann nimmt er so ein Lämmchen und bricht ihm die Knochen und verbindet dann wieder und trägt das Lämmchen auf die Schulter. Und meine Kinder haben gesagt, Papa, du musst gleich zum den Anzeigen Polizei rufen, das ist also Verbrechen, wenn er diesem Lämmchen die Knochen bricht. Schlimm. Und dann habe ich den Hirten zur Sprache gestellt, also meine Kinder sagen, ich soll Polizei rufen. Was sie da gemacht haben, das ist ja Tierquälerei. Sagte, nee, dieses Lämmchen wird eines Tages der Leithammel werden. Warte mal, ich trage jetzt das Lämmchen. Hier habe ich total was ganz Neues verstanden von diesem Hirten. Verstehst? Der Herr Jesus, er wurde gekreuzigt und er ist jetzt aus diesem Lamm, ist er jetzt der Hirte geworden, der Leithammel. Und dem folgen nachher alle anderen Schafe. Der Leithammel. In der Schweiz habe ich mal so einen Abtrieb beobachtet. Weißt du, der Hirte geht hinten, vorne geht der Leithammel. Der Leithammel bestimmt, wie die Schafe nachfolgen und weh, wenn da ein Schaf ihm vorläuft. Leithammel, du musst das Geheimnis des Leithammels verstehen. Jesus ist das Lamm und das Lamm wird sie weiden. Jesus ist das Lamm Gottes. Er führt die Überwinder und die Siegerschar an. Und es ist so wichtig, verstehst du, es muss man verstehen und begreifen. Offenbarung 7 haben wir die Erlösten und Offenbarung 12 sehen wir die glorreiche Schar der Überwinder. Und die Frage ist, gehöre ich zu dieser Schar der Überwinder? Gehe ich diesen Weg des Lammes? Folge ich ihm? Das Lamm Gottes, das kleine schwache Tierchen, ist nicht mehr so zerbrechlich. Das ist das König aller Könige, Herr aller Herren. Offenbarung 17, Vers 14. Und er nimmt jetzt sogar den Kampf gegen den Antichristen und den falschen Propheten auf. Das ganze Endzeitregime. Weißt du, er nimmt den Kampf auf. Der Teufel hasst das Lamm. Weil er sich so erniedrigt hat, sich gar nicht so wichtig genommen hat auf dieser Welt. Und jetzt ist er der Herr des Universums. Stell dir mal vor, der arme Kaiphas, dieser hohe Priester, dieser Knülch da, verstehst, der denkt, er hat alle Macht, kann Jesus los freigeben zum Kreuz, zum Kreuzigen, der nimmt den Nägel mit in Sarek. Das ist doch lächerlich. Als ich das gesehen habe, und die Nägel waren noch drin, der Sarg war offen, dieses Gebeinhaus. Du kannst dich von dem Lamm jetzt nicht mehr entziehen. Jeder muss plötzlich vor dem Lamm stehen. Und da heißt es Offenbarung 17, Vers 17, und alle Könige der Erde, Verstehe, alle Mächtigen, alle Regierungen, alle Institutionen, alle das Internet, die Medien, alle und so weiter, alles, die in Dienste Satans standen, sie werden zittern vor dem, der auf dem Thron sitzt. Auch Facebook. Verstehst du? Da wird es auch vorbei sein mit dem Spaß hier. Und gegen Jesus kommt niemand an. Weißt du, da können sie jetzt mobil machen, so viel sie wollen. Das muss raus, das darf man nicht und das darf man nicht. Weißt du? Und die Regierung, die Mächtigen wollen, dass man ihnen blind vertraut. Die Erlösten folgen dem Lamm. Halleluja. Jesus Christus, dem Lamm Gottes. Der Antichrist führt alle Königreiche der Welt an. Alle Königreiche gegen das Lamm. Was glaubst du? Weißt du, warum ich hier predige? Mach dich gegen Christenverfolgung stark. Weißt du, die Christenverfolgung wird nicht mehr so sein wie in den letzten Jahrhunderten, dass du gefoltert wirst als solches. Nein, es wird seelische Folterungen geben. Es wird seelische Folterungen geben. Man wird dir das verbieten und das verbieten und das nicht erlauben und das nicht erlauben. Man wird dich unterdrücken, wo man nur kann. Dich an die Seite schieben und dich irgendwo entsorgen auf raffinierte Art und Weise. Der Antichrist wird hier einen Kampf führen und Jesus wird auch seine Gemeinde führen. Weißt du, die Verstoßenen, die Verachteten, er wird die sammeln. Nach der Auferstehung hat Jesus seine Jünger alle gesammelt, die versprengt waren. Den Thomas, die Emmaus-Brüder, den Petrus. Und dann sagt Peter, komm mal her, hast mich lieb, immer noch, liebst du mich immer noch? Und weißt du, der sogar bringt ihnen am See Tiberias gebratene Fische und gebratenes Brot, geröstetes Brot. Der Herr sorgt für die Erlösten. Und der Herr Jesus, dieser auferstandene Herr, kommt nicht mehr zum Pilatus und kommt nicht mehr zum Herodes und wird auch nicht mehr zum Trump gehen und nicht mehr zum Putin gehen und nicht mehr zu Frau Merkel gehen. Verstehst du den Vorstand? Ich lebe, ich bin der Herr des Universums. Er ist es. Und niemand kann ihn mehr abschaffen. Gott kann man nicht vom Thron stürzen. Auch nicht die Kommunisten, die haben versucht, 70 Jahre lang Gott vom Thron zu stürzen und sagen, Gott ist tot. Halleluja, mein Gott lebt und freut sich bester Gesundheit. Das Lamm. Weißt du, das Lamm. Und weißt du, wie das Lamm den Antichristen besiegen wird? Nicht mit großen Waffen, mit dem Hauch. Er pustet und er ist weg. Er wird weggepustet wie eine Pusteblume. In Thessalonicher Kapitel 2, Thessalonicher 2, Vers 8. Das ist nicht meine Erfindung, sondern ein Wort Gottes. Da heißt es, und er wird allein durch den Hauch seines Mundes ihn überwinden. Allein diesen falschen Propheten, das ganze Antichristentum. Dora Rappert schrieb in einem Lied, O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Du Lamm Gottes, du hast uns das Heil erworben, das Lösegeld, alles restlos bezahlt und vollbracht. Halleluja, Amen, so ist es. Wenn mir der Satan naht, blick ich nur auf zu dem Helden, der dem Teufel, der Schlange den Kopf zertreten hat. Du musst nur auf Jesus schauen, wenn du Schwierigkeiten hast. Du musst gar nicht große Dinge tun. Ich muss jetzt mehr beten. Nein, rufe den Namen des Herrn an und plötzlich spürst du Strom in deine Gebeine. Plötzlich stehst du stramm und weißt gar nicht, was mit dir los ist. In Jesu Wunden, schrieb Dora Rappert weiter, in Jesu Wunden bin ich erlöst und frei. Sein lauter Todesruf, es ist mein Siegesschrei. Und dieser Todesruf war, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Nichts kann mich mehr fesseln. Es ist vollbracht. Das Lamm, die Gläubigen aus der Trübsalzeit, die das Tier nicht angebetet haben, die werden bei der erlösten Schar sein. Lies mal Offenbarung 21, Vers 7. Die werden das neue Jerusalem einziehen. Sie, diese Ekklesia, die herausgerufen wurde aus der Masse. Und wir sind herausgerufen aus der Tradition. Wir sind herausgerufen aus der Gesellschaft. Wir gehen nicht mehr mit der Gesellschaft. Denn wer mit der Gesellschaft geht, geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Schau die DDR. Verstehst? Jetzt haben sie irgendwo Jubiläum gefeiert, wie viele Jahre die Mauer da gestanden ist oder dass die Mauer gebaut wurde. Was ist da geworden? Nix. Verstehst? Man kann sich einmauern und einzementieren. Es bringt nichts. Ekklesia. Nur die Braut des Lammes. Weißt du schon wieder? Lamm, 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 Lamm. Verstehst du? Die Braut des Lammes hat sich bereit gemacht. Der Braut des Lammes, die Hochzeit des Lammes hat begonnen. Verstehst du? Das ist alles biblische Begriffe. Vielleicht verstehst du mich nicht. Aber das Lamm ist der Mittelpunkt des ganzen Universums, der ganzen Heilsgeschichte, der ganzen Offenbarung Gottes. Der Teufel möchte diesen Plan zunichte machen. Als ich das Bild von diesem Isenheimer halt da gesehen habe, mir ist es gar nicht so bewusst geworden. Jesus wie ein Wolf, wie ein Hund, verstehst du, wie ein Schwein. Ich habe gesagt, nee, dieses Bild werde ich nicht an die Wand werfen. In aller Liebe. Weißt du, Leute haben so komische Vorstellungen. Ein entstelltes Bild. Ich weiß nicht, was dieser Maler sich da gedacht hat. Jesus, das Passahlamm, der sein Blut vergossen hat. Das Blut ist das Wesentliche an diesem Lamm. Nicht das Lamm allein, sondern das Blut. Denk an die Geschichte, das erste Mal, wo das Lamm erwähnt wird, ist, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen. Das Blut des Lammes wurde über die Tür gestrichen. Oben, links und rechts. Nicht am Fußboden. Nein, nur links und rechts, damit man nicht das Blut mit Füßen zertritt. Und der Würgeengel geht vorbei. Und wo das Blut an der Tür gestrichen ist, da muss der Engel spazieren gehen, woanders gehen. Geschwister, es ist so wichtig, dass das Blut Jesu Christi über mein Leben ist. Wir müssen aufhören mit dieser ganzen Blutsmanie in aller Liebe. Weißt du, ich kenne Pfingstler, Charismatiker, die sind verrückt. Wenn die in U-Bahn steigen, die bringen zuerst mal den Sitz unter das Blut Jesu Christi. Vielleicht hätte ein Gottloser dort gesessen, was weiß ich. Weißt du, alles so unter das Blut bringen, das ist Quatsch. Das Blut muss über dein Leben stehen. Ich bin erlöst durch das Lammes Blut. Halleluja. Und dann musst du nicht über den Stuhl beten. Oder wenn ich kenne solche Verrückte. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Meistens sind es Pietisten, nicht nur Pfingstler. Aber die Pietisten, verstehst du, die Blutsmanie. Gott hat uns erlöst auch von verrückten Dingen. Dass wir Sachen glauben, die gar nicht nötig sind zu glauben. Sobald nicht du musst das Blut sehen, sondern der Würgeengel, der vorbeigeht. Der dich umbringen will, der dich kaputt machen möchte, der dich zerstören möchte, der dich mobbt und so weiter. Das ist nämlich, der Würgeengel muss dich verschonen, bei dir vorbeigehen. Hat bei Matthäus nichts zu suchen, wird auch nichts finden. Das will er. Der Todesengel musste vorbeigehen. Und die Kinder Israel wurden befreit von dieser ägyptischen Knechtschaft. Und da heißt es ein schonendes Vorübergehen. 2. Mose Kapitel 2, Vers 13. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an euren Häusern werden, in denen ihr seid. Und jetzt pass auf, ganz gut. Pass auf. Da heißt es, und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, und wo es keine Plage, wo der Verderben oder dergleichen sein, was ihr in Ägyptenland erlebt. Wenn das Blut Jesu Christi über dein Leben ist, da wird keine der ägyptischen Plagen sein. Weißt du, was die ägyptischen Plagen sind? Pocken, Krebs, Geschwüre aller Art. Lies mal, womit die Ägypter geschlagen wurden. Mit Beulen. Diese Plagen wird es nicht geben. Aber Voraussetzung ist, das Blut muss über dein Leben stehen. Ich bin erlöst durch das Blut des Lammes. Halleluja. Das ist so wichtig. Und ich werde vorübergehen, sagt der Herr. Und dann lese ich weiter hier. 2. Mose 12, 22. Dann nehmt ein Büschel Isop und so weiter und macht so und bestreicht eure Türpfosten. Ich habe dieser Tage euch gesagt, lasst euch nicht vermischen. Dein Heim ist dein Heiligtum. Da bei dir zu Hause hat der Teufel nichts zu suchen. Weißt du, dein Zuhause sollte dir eine Zufluchtsstätte sein. Achte auf dein Zuhause. Wen du aufnimmst. Und ich habe ganz klares Wort gesprochen. Manche haben sich aufgeregt und haben gedacht, Bruder, mal tu das. Du bist gegen Hauskreise. Ich bin gegen Hauskreise. Warum? Weil bei dir zu Hause, da kommen Leute, die gar nicht sauber sind. Die sind nicht koscher. Die bringen den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck. Ich habe ja ein Gästehaus. Du weißt, was alles Haus. Da musst du manchmal Betten dreimal überziehen. Und kriegst auch gar nicht mehr diese Seuchen, diesen Viren und die Läuse und die Flöhe und alles mögliche nicht mehr raus. Verstehst du? Es ist so wichtig, du kannst nicht, dein Haus ist dein Heiligtum. Und da kommen, zum Hauskreis kommen lauter Leute, die lose Menschen sind. Die Bibel sagt, lose Menschen, die nirgendwo verbindlich sind, die sich nirgendwo einordnen, die nicht den Weg Gottes gehen. Lose Menschen. Lass die Finger weg von solchen Leuten. Dann hast du Frieden und Ruhe über diese Türschwelle. Niemand soll deine Türschwelle übertreten, der nichts bei dir was zu suchen hat, den du nicht eingeladen hast. Und ich habe auch euch gesagt, und manche haben sich erschrocken. Jemand hat mir dann gleich geschrieben, Bruder Matthäus, das ist doch nicht möglich. In der Bibel heißt es, du sollst einen Irrlehrer, einen falschen Propheten nicht einmal grüßen. Jehovas Zeugen, verstehst du? Oder irgendjemand anders, Neuapostolischen oder Mormonen oder irgendwelchen anderen verdorbenen Menschen. Du sollst es nicht einmal grüßen, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden. So, aber weiter noch, ich bin noch nicht fertig. Ihr aber von euch darf, und jetzt bitte halte ich fest, wenn das Blut über dein Haus, über deine Türschwelle ist und über, nicht Türschwelle, sondern über deine Pfosten, Türpfosten ist und so weiter, von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du unter dem Blut Jesu Christi bist, bleib unter dem Blut Jesu Christi. Jesus sagt, bleibet in mir und ich in euch. Und dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Bleib in deinem Haus bis zum Morgen. Bleib bei dem, was Gott dir gegeben hat, was Gott dir offenbart hat, was Gott dir geschenkt hat. Bleib in dem Haus Gottes. Und in diesem Haus, unter diesem Blut. Nicht, dass du jetzt auf der Straße, im Straßenbahn auf dem Sitz da sagst, ich bringe diesen Sitz und dein Blut Jesu Christi. Nein, du musst bewusst mit deinem Leben, deinem Alltag, zu Hause, verstehst, ordentlich leben. Und der Herr wird durch das Land gehen, heißt es hier weiter, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an eurer Oberschwelle, aha, hier, Oberschwelle, und an den beiden Türpfosten wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird den Verderben nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen und euch zu schlagen. Dir soll es gut gehen. Gott will, dass es seinen Kindern gut geht. Zu Hause. Daheim. Verstehst du? In deinen vier Wänden. Da sollst du glücklich sein. Dein Haus soll dämonenfrei sein. Geisterfrei sein. Da soll es nicht spuken. Da soll nicht dies und jenes sein. Jesus ist das Passalam. Sein Blut ist der ewige Bund. Er hat einen Vertrag gemacht mit uns. Und weißt du, er, der Herr, ich könnte noch so viel sagen, aber lies ganz schnell Jesaja 53, Vers 2 und folgende Verse. Da, Jesaja schon 700 Jahre vor Christus, sieh das Lamm. Das ist keine neue Erfindung von irgendjemand, auch nicht vom Kaiphas, der zur Schlachtbank geführt wird. Und da heißt es weiter, da war keine Schönheit, keine Größe, da war nichts an ihm. Und wir haben keinen Gefallen an ihm gefunden. Den Leuten damals, als Jesaja das sah, dem ging es genauso wie mir. Also so, oder wie jetzt Frau Käßmann oder sonst all diesen Leuten, den Grünen, den Grünkohlsmutis. Verstehst du? Weißt du, das Ekel, das Lamm, das Blut. Ja, wir haben keinen Gefallen an ihm gefunden. Er war verachtet und von allen Menschen verlassen, ein Mann voller Schmerzen, mit Leiden vertraut. Und weißt du, vor dem hat man sein Gesicht verborgen. Das kann ich gar nicht angucken. Das kann ich meinen Kindern gar nicht zulassen, so haben sie geschrieben, über den Isenheimer Haldar. Das darf man den Leuten gar nicht zumuten, ist schlimmer wie der Koran. Verstehst? Opfertier wird geschlachtet. Er war verachtet. Und wir haben ihn nicht geachtet. Und jedoch, unser Leiden hat er getragen, ist für uns Sündenbock geworden. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und gemartert und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen und zerschlagen um unsere Sünde willen. Er, die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist Heilung geworden. Und wir gingen alle in der Irre umher wie die Schafe. Wir hatten kein Leithammeln mehr. Wir wandten uns jeder zu seinem eigenen Weg und der Herr hat alle Schuld auf ihn gelegt. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm vor seinen Scherern ist. Er hat seinen Mund nicht aufgetan. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Brüder und Schwestern, 1. Petrus 1, Vers 18. Wir sind erlöst durch das Blut eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wir sind erlöst. Stell dir mal was vor. Nächsten Sonntag haben wir Abendmahl. Wir sind erlöst, wenn du zum Abendmahl gehst. Jedes Mal, wenn ich zum Abendmahl gehe, denke ich, oh Heiland, ich erinnere mich, was da passiert ist. Offenbarung 5. Jesus ist in der himmlischen Welt Nummer eins, der Mittler zwischen Gott und dem Vater und uns und dem Heiligen Geist. Und die Engel fangen an zu singen, zu jubeln und zu jauchzen. Er öffnet ein Siegel nach dem anderen. Er ist der Richter des Universums. Wer ist würdig? Lies mal hier. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht, Ruhm und Reichtum zu empfangen, Weisheit, Ehre und Stärke. Das singen die Engel, die jubilieren jetzt. Endlich mal jemand da. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer und alle Geschöpfe des ganzen Universums, sie stimmen mit ein. Anbetung, Ehre, Ruhm und Lob und Dank. Und genau das solltest du und ich, wir sollen mit den Engeln mitsingen und jubilieren. Und da heißt es, würdig ist das Lamm. Weißt du, einst das schwache, hilflose Tierchen ist jetzt der König des Universums, der größte Machthaber überhaupt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel, auf Erden und unter der Erde, im Diesseits und im Jenseits. Weißt du, spiel nicht mit der Gnade. Verspiele sie nicht. Dieses Erbarmen, was du durch jetzt bekommen hast, durch Jesus Christus, nimm den Glauben ernst. Nimm die ganze Sache ernst überhaupt. Nicht so Larifare. Das Lamm hat deine ganze Schuld weggetragen und hinter sich geworfen. Dieses Opferlamm. Und diejenigen, die das Kreuz nicht verstehen, wollen auch das Lamm nicht verstehen, wollen auslöschen, ausradieren. Tierquälerei. Ist alles lächerlich, empörend. Weißt du, der Teufel will das Kreuz ausblenden. Weißt du, wenn das Kreuz nicht mehr da ist, durch was bist du erlöst? Von wem? Und gerade das Judentum und Islam, die wollen das Kreuz ignorieren und ausblenden. Verstehst? Oh, denen ist eine Torheit und eine Dummheit und Lästerung, das Kreuz. Und genauso dem Islam. Der Herrgott, der Allah, hat einen falschen kreuzigen lassen. Der Richtige ist entwischt nach Indien gegangen oder was weiß ich wo. Den falschen gekreuzt. Weißt du, der Richtige ist gekreuzt für mich. Halleluja. Ohne Kreuz, dem Lamm und so weiter, gäbe es keine Erlösung. Und ohne der Treue, dem Lamme nach, der Weg dem Lamme nach, der Nachfolge, gibt es keine Krönung, kein Siegesleben. Gott hat uns ein Lamm geschenkt. Weißt du, nicht einen Helden, so großen Helden, weißt, lasst uns aufhören mit diesem groß, frommen Quatsch. Er hat uns ein Lamm geschenkt. Nicht der mit seinen Muskeln wie Herkules oder was weiß ich, zuckt und sagt, guck mal, ich. Nein, ein stilles Lämmchen. Weißt du, keine Armeen geschickt. Und hat seine Gegner nicht kurz und klein geschlagen. Nein, er hat sich alles gefallen lassen. So ein Siegertyp. Weißt du, der Muskeln zeigt und stark ist und alles kurz und klein schlägt. Weißt du, aber solchen Siegertyp hat uns der Herr nicht gegeben, sondern einer, der sich festnehmen lässt, einer, der sich anspucken lässt, einer, der sich ans Kreuz nageln ließ, einen Verlierertypen, einen Versager. So starb Jesus in aller Liebe. Weißt du, was kann ich da von dem groß erwarten, von diesem Gekreuzigten? Sei doch ehrlich, das Kreuz Jesu hat die Niederlage besiegelt, deshalb den Tod besiegelt, beendet, Schluss gemacht, Punkt, aus. Alles auf den Kopf gestellt, auf Golgatha wurde alles auf den Kopf gestellt, was man auf den Kopf stellen konnte. Alle menschlichen Erwartungen, Vorstellungen, Hoffnungen, alles zunichte gemacht, durchkreuzt. Jesus beweist seine Macht, indem er nichts beweist. Und hier kommen die Juden und sagen, wir würden an dich glauben, Jesus, steig vom Kreuz runter. Und für den wäre ein Klacks gewesen, vom Kreuz runter zu steigen. Plötzlich wäre ein Engel gekommen und hätte den Nägel rausgezogen und dem Kaiphas im Sarg gelegt. Verstehst? Aber nein, der blieb am Kreuz hängen. Stirbt sogar. Und bittet sogar am Kreuz für die Feinde, für seine Mörder, bittet um Vergebung. Vater, behalte ihn in ihre Sünde nicht. Ein Gott. Soll Gott sein? Der bestraft die Sünder gar nicht, sondern spricht die Sünder frei. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So einen Heiland hast du, hab ich. Wahnsinn. Diese Liebe hat die Welt bisher noch nicht gekannt. Diese Großzügigkeit. Und da steckt alles drin. Der Tiefpunkt der Karriere Jesu, die Kreuzigung, ist gleichzeitig der Wendepunkt der Heilsgeschichte, Weltgeschichte. Sein freiwilliges Opfer. Also, das macht uns alle gleich. Wir sind alle Sünder und wir leben alle nur aus der Gnade jetzt. Aber ich komme noch auf einen Punkt zu sprechen, was mir ganz arg wichtig ist. Weißt du, jeder, der an Jesus Christus glaubt, muss dem Lamm nachfolgen. Und auch solch ein Überwinder werden. Nicht immer wieder zeigen, ich bin stark, ich kann das. Oh, Halleluja, ich treibe den Teufel aus. Du kannst gar nichts. Du bist ein Waschlappen. Tut mir leid. Nicht mal zum richtig zu putzen. Du greifst nicht mal den Schmutz richtig. In aller Liebe. Weißt du, wir glauben an einen Gott und wollen an einen Gott glauben, der stark ist. Nein, fang an einen Gott zu glauben, der nichts kann. Herr, und dann merkst du plötzlich, je schwächer du bist, je mehr du von der Gnade Gottes abhängig bist, desto mehr kannst du leisten. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt der Apostel Paulus. Das Lamm Gottes muss uns anfangen zu regieren. Die tödliche Wunde muss wieder heil werden bei uns. Diese Verletzungen. Das Opfertier wurde getötet, aber es ist auferstanden. Plötzlich merkst du, Jesus lebt in mir. Mein Erlöser lebt, Halleluja. Jesus lebt. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre alles Lug und Trug und Bluff. Aber Gott sei Dank, seine Auferstehung ist eine Bestätigung, dass alles in Ordnung war. Und kein Betriebsunfall und keine Panne und kein Schwächeanfall. Seine Opferung. Weißt du, da hat Gott gezeigt, in der Unterlegenheit bin ich, ist er stark. Und deshalb auch für uns persönlich. Und wir folgen dem Lamm, wo das Lamm hingeht. Und die Schritte, was das Lamm macht. Unsere Unterlegenheit, unsere Minderwertigkeit, unsere Kleinkariertheit, unsere Enge, das sind unsere Stärken. Und ich werde hier am Mittwoch darüber sprechen. Verzicht ist mehr. Verzicht macht uns stark. Das Lamm Gottes, dort auf dem Thron, zeigt uns, wie es weitergeht, wo es lang geht, was passiert als nächstes. Und es zeigt uns, wie der Sieg zustande kommt. Philipper Kapitel 2, Vers 9, noch ein paar Gedanken. Darum und nicht trotzdem, darum, nicht trotzdem, hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben. Darum, weil du nichts von dieser Welt willst, weil du nichts dich so wichtig nimmst, weil du dich nichts einbildest. Darum, nicht trotzdem, darum hat Gott auch dir einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Weißt du, wir werden mit Christus auf dem Thron sitzen, bei dem Lamm sein. Und nicht nur in der Gemeinde, hier was absetzen, nein, wir werden auch bei dem Lamm sein. Philipper 2, Vers 9 weiter. Thomas hat es erlebt. Und er sagt, ich muss noch einmal den Herrn sehen. Ich muss meinen Finger in seine durchbohrte Seite legen. Und Jesus sagt, bitte, Thomas, komm mal her, erlebt das, ich bin's. Leg deinen Finger in meine Seite, Johannes 20, Vers 25, und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Kinder Gottes, wir müssen gläubig werden und nicht mehr, ich kann's nicht glauben, ich kann's nicht fassen, ich kann's nicht verstehen. Werde mal nix, eine Null. Und ich sag dir, wenn du eine Null bist, bist du viel. Sehr viel. Er ist die Eins davor. Und weißt du, und je mehr Nuller dahinter kommt, da ist ein Tausend, Hunderttausend, eine Million, eine Milliarde, eine Trilliarde, eine Billiarde, verstehst du? Du kannst nicht mehr rechnen. Je mehr Nuller dahinten sind, er ist die Eins. Er ist Nummer Eins, das Lamm. Und wir müssen nur dem Lamm nachfolgen, diese Eins davor, Halleluja. Diese Eins davor. Er entscheidet über mein und unser Schicksal. Er öffnet die Bücher, Offenbarung Kapitel 5, Vers 2. Er bestimmt, wie es weitergeht. Er ist die Eins und ich bin nur eine Null. Um das zu begreifen, es mag sein, dass es eine Beleidigung für dich ist, aber du bist eine Null. Und wir sind alles Nulle. Und wir sind alles Nieten und Ausschuss. Aber er macht unser Leben wertvoll und reich. Nur einer ist würdig, das Schlachtopfer, das Lamm Gottes, Halleluja. Er hat sich töten lassen, Offenbarung 5, Vers 9. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Er ist Nummer 1. Ich bin Null. Ich habe für meine Erlösung nichts getan. Und selbst wenn ich es wollte, was tun zu können, ich bin viel zu spät dran. Ein argentinischer Pastor predigt so feurig und so weiter. Da springt ein junger Mann nach vorne, rennt: Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der gute Mann: Setz dich wieder hin. Du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Zu spät. Verstehst? Vor 2000 Jahren hättest du noch was machen können. Das Lamm. Weißt du, das Lamm gibt Nahrung. Das Lamm gibt das beste Kleid. Das Lamm gibt Milch. Verstehst du? Das Lamm ist für alles da. Halleluja. Das Nützlichste und Nötigste gibt uns das Lamm, sein Blut. Das Passahlamm, verstehst du? Das ist unsere Bewahrung, unsere Beschützung. Das Lamm, das ohne Fehl war, das Gott sich erwählt hat. Tausende von Jahren haben die Menschen darauf gewartet, und Tausende von und Abertausende von Tieren, Menschenopfer und was weiß ich, Ochsen sogar geopfert, dir nichts, mir nichts, diese Tiere, die tun mir so leid, die da gequält worden sind. Und Gott sei Dank, dass einfach mal Jesus gekommen ist, und Gott hat diesen Jesus dann von den Toten auferweckt. Das Lamm dort auf dem Thron erwartet dich und mich. Das Lamm erwartet dich und mich, und zwar nicht nur Mitläufer, nicht nur Namenschristen und nicht nur Stündler da. Auch wenn du 2 Stunden hier bei mir im Gottesdienst sitzen musst. Verstehst du, diese Stündler? Nein, er erwartet Sieger und Überwinder, die ihren Ego, ihren inneren Schweinehund überwinden und sagen: Nein, ich bleib nicht im Bett. Ich stehe auf, heute ist Gottesdienst, heute ist Sonntag. Und weißt du, das ist vollkommen egal. Das ist meine Chance. Und Gott gibt mir, und ich bin Gott dankbar. Die erste Gelegenheit habe ich verpasst. Da ist der Zug abgefahren. Aber ich habe noch die zweite Chance. Und Geschwister, es wird keine dritte Chance geben. Weil wenn du hier verpasst, dann ist Nacht, Finsternis, Tod. Verpasse nicht deine Erlösung durch dumme Leute, durch lose Volk, durch blödes Geschwätz, durch falsche Lehren oder Irrlehren, was auch immer ist. Verpasse nicht deine Erlösung. Lass dich nicht aufhalten von gesetzlichen Menschen. Du musst noch das tun und das tun und das tun und das tun. Nein, du musst gar nichts mehr tun. Du musst nur auf Jesus blicken. Und wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das Lamm Gottes, das du uns Jesus geschenkt hast. Das Lamm ist für uns gemacht und sitzt zu Rechten der Majestät Gottes. Und alles um das Lamm schart sich. Das sind nur Überwinder und Sieger. Und Herr Jesus, und ich möchte flehen und beten. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass die Geschwister, die dein Wort heute Morgen hören und gehört haben, dass sie zu dieser Überwinderschar gehören, zu diesen Gesegneten des Herrn, wo du sagst: Oh, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Halleluja. Gott, heilige dein Volk, heilige deine Gemeinde. Und du gibst vielen Menschen jetzt die zweite Chance, ernst zu machen in ihrem Leben, aufs Ganze zu gehen, radikal zu werden, sich nicht abbringen zu lassen von irgendwelchem losen Gesindel, vom Pöbelvolk. Herr, nein, du machst dich stark und glaubensgewiss in Jesu Namen. Halleluja. Ich preise den Namen Jesus. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm. Halleluja. Danke, Jesus, dafür. Amen.